Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir kennen ja alle Kapernaum. Kapernaum ist heute nur noch so eine Ansammlung von ein paar Ruinen. Aber damals, zur Zeit Jesus, war es ein kleines Städtchen oder vielleicht auch nur ein größeres Dorf. Es liegt am Nordufer des Sees Genezareth. Es war bewohnt von einfachen Handwerkern und Fischern, arme und hart arbeitende Leute. Und es war ein Städtchen, was an einer wichtigen Handelsstraße lag und was zudem noch weit entfernt war von Jerusalem und Caesarea. Und darum war höchstwahrscheinlich in diesem Städtchen eine Besatzung von römischen Soldaten. Kapernaum war auch die Stadt, die Jesus als seinen Wohnsitz erwählt hatte. Und es war die Stadt, wo einige seiner Jünger herkamen. Also Kapernaum war nicht groß und nicht reich, aber es gab immerhin eine Synagoge im Ort. Und diese Synagoge war, wie wir es uns sicherlich schon denken können, der Schauplatz für viele Reden und auch Wundertaten von Jesu. Und wer hätte gedacht, dass uns der Evangelist Lukas in seinem Evangelium dann noch von dem Mann berichtet, der diese Synagoge gebaut hat? Und dazu möchte ich jetzt den Predigttext lesen. Denn es ist interessant, diese Synagoge in Kapernaum, die scheint noch wichtiger gewesen zu sein als der Tempel in Jerusalem. Der Predigttext steht im Lukas Kapitel 7, Vers 1 bis 10. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, und damit meint Lukas die Feldpredigt, die wir in den letzten Predigten über Lukas behandelt haben, nachdem er diese Predigt beendigt hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich mich auch selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir, und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Jesus hatte wahrhaft Kraft und Autorität. Ja, diese Kraft und Autorität, die er in seinen Worten verkündigt hat, gerade eben auch in der Feldpredigt, ja, hier zeigt er uns jetzt, dass er sie wirklich hat. Er steht zu seinen Worten. Er sagt nicht nur, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch nicht vergelten können. Nein, wir sehen, Jesus lässt sich nicht lange bitten. Er geht mit, obwohl er sich, wenn er denn dahin geht, gleich doppelt verunreinigen kann. Ja, er geht in das Haus eines Heiden und dann noch, wenn er mit diesem kranken Knecht in Berührung kommt. Jesus geht zu diesem Haus und wir haben dann gehört, ja, kurz vor dem Haus wird er gestoppt und was macht er dann? Er heilt den Knecht trotzdem und zwar von der Ferne aus. Und somit überbrückt Jesus Grenzen, und zwar gleich mehrere Grenzen. Soziale Grenzen, kulturelle Grenzen und auch räumliche Grenzen. Wir sehen, sein Wort hat tatsächlich Macht. Jesus hat Autorität. Er verkündigt nicht nur, er handelt. Er redet nicht nur, er heilt. Und das alles wird in diesem Predigttext deutlich, aber euch ist sicherlich aufgefallen, dass Lukas, der Evangelist, etwas ganz anderes in den Vordergrund stellt. Es geht nicht so sehr darum, uns die Autorität Jesu zu zeigen. Ja, die Autorität Jesu, die hat uns Lukas ja schon besonders gezeigt, wenn ihr euch erinnert, im Kapitel 4, wo es um die Austreibung des unreinen Geistes geht. Und gleich danach, übrigens geschieht das auch in der Synagoge von Kapernaum, und gleich danach geht er raus und heilt die Schwiegermutter von Petrus. Da haben wir gesehen, ja, welche Autorität Jesus besitzt. Nein, hier geht es nicht so sehr um die Autorität, sondern vielmehr, wie man in rechter Weise auf diese Autorität reagiert, wie man darauf antworten soll. Und eben, wie dieser Hauptmann, dieser Heide, dieser Unwürdige, wie er auf Jesus reagiert, wie er sich an Jesus wendet. Und dann im Vers 9, wir haben es gelesen, am Ende dieses Textes, da steht, als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn, also über diesen Hauptmann. Er staunte über ihn, können wir das auch übersetzen. Und es ist ganz interessant, über Jesus wird nur zweimal in der Bibel berichtet, dass er sich wunderte, dass er staunte. Einmal im negativen Sinn und einmal im positiven Sinn. Im negativen Sinn staunt Jesus, wundert sich Jesus über den Unglauben der Bürger an Nazareth. Das wird uns in Markus 6,6 berichtet, aber wir kennen ja auch aus Lukas die Erzählung, wie er dort seine Predigt hält in der Synagoge in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Und dann steht es eben nochmal im positiven Sinn, und das eben bei diesem Hauptmann. Jesus staunt über diesen Hauptmann. Nun, dieser Hauptmann bringt Jesus zum Staunen. Ich denke, das ist ein sehr guter Grund, uns diesen Hauptmann mal näher anzusehen. Und das Erste, was über ihn deutlich wird, ist seine feine Art. Das ist mein erster Punkt heute. Seine feine Art. Ich lese nochmal Vers 1. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Dort kann man auch übersetzen, der ihn sehr schätzte. Und der lag todkrank. Also ein Hauptmann, das ist ein Zenturion, ein Herr über etwa 100 Soldaten, ein römischer Bürger, ein Heide. Und er gehörte natürlich zu der Besatzungsmacht an. Und dieser Hauptmann hat einen Knecht, haben wir hier gehört. Und dieser Knecht war nicht nur ein bisschen krank, sondern er lag im Sterben. Und wir können annehmen, dass dieser Hauptmann sicherlich viele Knechte hatte. Knechte, das heißt also, das sind Sklaven, das sind nicht einfach Angestellte, das sind Sklaven. Aber wir lesen, dass er eben diesen Knecht sehr schätzte. Und wahrscheinlich nicht nur wegen seiner Arbeitskraft, sondern die Worte machen es deutlich, dass er ihn mochte, ja, dass er sein Freund war. Und wenn wir uns jetzt mal versuchen, in die Situation des Hauptmanns zu versetzen, was passiert denn, wenn ein Freund von uns krank wird, ein guter Freund? Ja, wir kennen das aus unserer Gemeinde, wo sich Dominik verletzt hat. Wir waren natürlich beunruhigt. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, wenn ein Freund todkrank wird. Der Bruder von Frau Köhler zum Beispiel, ja, der Krebs hat. Und wir wissen nicht, ob er diese Krankheit überstehen wird. Oder ein anderes Beispiel ist die Mutter von Kai Soltau, die wirklich sehr gesund und kräftig war. Wo alle dachten, ja, die wird noch lange leben. Und dann urplötzlich bekam sie Krebs und es dauerte wirklich nur einige Monate, bis sie dann gestorben ist. Und in dieser Situation ist es dann so, dass man es kaum fassen kann und man versucht irgendwie zu helfen. Man ist aber hilflos, man geht zu den Ärzten. Nun, ich denke, all das wird dieser Hauptmann sicherlich auch getan haben. Aber nun liegt sein Knecht im Sterben. Und ich betone das, damit wir eben nachfühlen können, wie man sich fühlt in so einer Notsituation. Ja, es gibt keine Möglichkeit mehr, ihm zu helfen. Sein Freund, sein treuer Knecht liegt im Sterben. Und dann hört er, dass Jesus wieder in die Stadt kam. Ja, dieser Rabbi, dieser von Gott befähigte Mann, der heilen kann. Und der Knecht selber, der kann natürlich nicht zu Jesus gehen, um sich heilen zu lassen. Und der Hauptmann, der gehört der feindlichen Besatzungsmacht an. Er ist ein Heide. Er hat wohl etwas übrig für die jüdische Religion. Aber der Text macht ziemlich deutlich, dass er nicht einmal ein Proselyt war. Und so kann und so will er eben nicht persönlich zu Jesus gehen, persönlich in Kontakt mit diesem besonderen Rabbi treten. Und darum tritt er dann in Kontakt mit den Juden, mit denen er aufgrund seines Amtes ja sowieso Kontakt hatte. Ja, er geht zu den Ältesten, zu den Gemeinde, zu den Ortsvorstehern. Und er sendet sie zu Jesus, um für seinen Knecht zu bitten. Da steht dann Vers 3, als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Und dieses gesund zu machen, da steht, dass er ihn durchbringen soll, ja. Der liegt kurz vorm Sterben und er sagt, ja, bring ihn durch diese Notsituation hindurch, rette ihn da hindurch. Und wir sehen daran, wie demütig dieser Hauptmann ist. Ja, er war ein Mann von hoher Stellung, dem viele andere Menschen Respekt zollten. Und dennoch ist er so demütig. Und das wird dann nochmal in Vers 6 deutlicher. Da sagt er, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Also der Hauptmann erachtet sich nicht einmal für würdig genug, um Jesu vor die Augen zu treten. Und er weiß gleichzeitig, dass Jesus seine einzige Hoffnung ist. Aus dieser Situation heraus sendet er dann die Ältesten. Und das Problem bei der Sache ist, die Ältesten haben das nicht verstanden. Sie denken eben nicht wie der Hauptmann. Ja? Ich bin es nicht würdig, aber es ist diese brenzlige Situation und ich bin abhängig von der Hilfe. Nein, die Ältesten, wir lesen Vers 4, gehen folgendermaßen vor. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr, und hier steht wirklich, sie bitten ihn eifrig, sie bitten ihn nachhaltig. Also es ist gut. Ja? Schön, dass sie das für den Hauptmann machen, aber jetzt... Und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Also die Ältesten gehen nicht zu Jesus und beschreiben ihm die Hilflosigkeit des Hauptmanns und bitten ihn um sein gnädiges Eingreifen. Ja, während der Hauptmann sagt, ich bin nicht würdig, sagen die Ältesten wirklich gut gemeint von ihm, er ist würdig, er ist es wert. Ja, so, Herr Jesus, okay, wir wissen, er ist ein Herr, Heide, er ist ein Soldat der Besatzungsmacht, er ist grundsätzlich unwürdig, aber schau dir mal an, was dieser Mann geleistet hat. Ja, schau, er hat uns die Synagoge gebaut und er liebt unser Volk. Und da steht das Wort Agape, ja, diese richtige, göttliche Liebe. Und wenn wir jetzt mal so den Hauptmann betrachten, dann können wir doch den Ältesten eigentlich zustimmen. Er ist wirklich ein feiner Kerl. Er hat eine feine Art, nicht? Er hat das Gemeindehaus gebaut. Jetzt stellen wir uns mal vor, wenn wir hier ein Gemeindehaus bauen wollen, ja? Wir suchen ja, wo könnten wir uns treffen? Wir würden jetzt zusammenkommen und überlegen, ja, wo könnten wir das hinbauen und wie viel würde das kosten, das Land und so weiter. Und dann würde hier irgendein ungläubiger Nachbar reinkommen und fragen, ja, liebe Leute, wie viel kostet es denn? Naja, so wahrscheinlich 1,5 Millionen. Wisst ihr was? Ich zahle das. Und wir würden sagen, ja, Moment mal, du bist doch gar kein Christ. Und du bist auch nicht mal Gemeindemitglied. Und dann würden sagen, ja, wisst ihr, aber ich respektiere eure Sache, ich finde es gut und ich mag euch. Also es ist doch toll. Ja, hier hat ein Heide, ein Nicht-Christ, eine Synagoge gebaut, in der Jesus dann viele Wunder tat und Predigten gehalten hat. Ist doch toll. Und dann diese Sache mit dem Sklaven, wie er sich um seinen Sklaven kümmert, ja, für ihn sorgt. Ein Sklave zu der Zeit, den konnte man wie ein Werkzeug, wie ein Stück Vieh behandeln. Aber er liebt ihn, er sorgt für ihn, er bringt sogar die Ältesten in Kapernaum in Schwung, dass sie zu Jesus gehen und ihn holen. Also, der hat es doch wirklich verdient. dass Jesus ihm hilft. Und ihr seht schon, ich will mal nachforschen, welches Denken steckt dahinter. Das ist eigentlich das typische Denken der Religion der Welt. Und das kann man in zwei Sätzen zusammenfassen. Wenn ich sündige, schulde ich etwas Gott. Wenn ich etwas Gutes tue, schuldet Gott mir etwas. Wenn ich sündige, schulde ich etwas Gott. Und wenn ich was Gutes tue, schuldet Gott mir etwas. Gut, wir hatten Gott sei Dank die Reformation. Ja, und seitdem sind wir Evangelischen von dem Irrtum ja befreit. Ich meine das wirklich ernst, aber wir wissen, die Reformation hat uns deshalb nicht sündfrei gemacht. Ja, dieses Denken, dass wir uns durch unsere Werke das verdienen können, dass Gott uns einen Gefallen schuldet, weil wir doch so treu zu ihm halten und so weiter und so fort, das schleicht sich eben immer wieder ein. Aber wir müssen auch dann immer wieder uns sagen lassen von der Bibel, unsere Werke bringen Jesu nicht zum Staunen. Das Thema heute ist ja, das könnt ihr auf dem Predigttextzettel lesen, was bringt Jesus zum Staunen? Ja, unsere Werke bringen ihn nicht zum Staunen. Unser Handeln bringt keine Bonuspunkte bei Gott. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, ihr vielleicht auch. Manchmal ist es sogar so weit mit diesem Denken bei uns, ich möchte es also mal den äußersten Fall nur deutlich machen, dass wenn man eine bestimmte Sünde, die man immer wieder tut, mal eine Zeit lang nicht mehr tut, dass man sich darauf schon was einbildet. Ja, dass man es eben nicht getan hat. Ja, wir kennen das vielleicht, man tut diese Sünde und dann ist man ziemlich zerbrochen und dann denkt man sich, ach, wie konnte ich das jetzt tun und auch schneiden und schlimm und ich habe das schon so oft getan und Jesus hat mir schon so oft vergeben und jetzt habe ich so ein schlechtes Gewissen, es ist mir so peinlich, ich kann nicht zu Jesus gehen. Ich kann jetzt nicht beten, ich kann jetzt auch vielleicht nicht morgen gleich schon wieder in den Gottesdienst gehen. Aber dann vergeht ein Tag und dann kommt man wieder zu sich und dann noch ein Tag und noch ein Tag und am dritten Tag spätestens kann man wieder zu Jesus beten und natürlich auch um Vergebung bitten und so weiter. Ja, weil man denkt, jetzt habe ich wieder 3 Tage Bonuspunkte gesammelt, jetzt geht's wieder. Also seht ihr, dieses Denken, es schleicht sich schnell ein. Und trotzdem möchte ich nachfragen, ja, was ist aber dann mit unseren guten Taten? Der Hauptmann hat da wirklich gute Sachen getan. Gelten die denn nichts? Und da sagt die Bibel doch, ja, sie gelten etwas. Sie dienen zum Beispiel zum Lob Gottes. Oder zu einem Zeugnis für das Evangelium. Und noch viele andere Sachen mehr. Die Bibel macht deutlich, sie gelten, unsere guten Taten, Worte und Gedanken, sie gelten sehr viel. Sie sind sehr nützlich. Aber wir dürfen eben dabei nicht vergessen, dass auch sie durch Gottes Gnade gewirkt sind. Gott ist es, der, so sagt die Bibel, zum Wollen das Vollbringen schenkt. Unsere Taten, Worte und Gedanken, all das sind Früchte, die Gott durch seinen Geist in uns wirkt. Wir können sie tun, nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Kampfgeist, sondern weil Gott uns die Kraft schenkt. Ja, und wir sollen danach streben, wir dürfen uns auch daran erfreuen. Aber wir brauchen uns eben darauf nichts einzubilden. Und das ist das Schlimmste, was wir tun können, wenn wir uns etwas einbilden, wenn wir vor Gott treten und sagen, Herr, gib mir, was ich verdiene. Denn die Bibel sagt eindeutig, wir haben nichts verdient, außer den Tod. Ja, Römer 3,23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alles Gute, was Gott uns schenkt, ist Gnade. Und das ist ja das Evangelium. Wir verdienen den Tod als Strafe für unsere Sünden, aber Gott schenkt uns allein aus Gnade in Christus das Leben. Steht auch im Römerbrief 6,23, denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber, also das Geschenk Gottes aber, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und darum hat Jesus auch in der Feldpredigt, also in dem Kapitel davor, seine Zuhörer immer wieder gelehrt, entsprechend diesen Grundsätzen mit anderen Menschen umzugehen. Ja, nicht damit wir uns etwas damit vor Gott verdienen, sondern weil Gott uns seine Gnade und Liebe schenkt, sollen wir diese Gnade und Liebe nun freizügig weitergeben. Aber die Ältesten in Kapernaum, die haben das eben nicht begriffen. Jesus hat zwar gerade gesagt, liebt eure Feinde, tut Gutes, ohne etwas dafür zu erhoffen. Wo die Ältesten scheinen jetzt davon auszugehen, ja, Jesus wird wahrscheinlich nicht nach diesen Worten handeln. Und darum halten sie es jetzt für nötig, die besonderen Leistungen des Hauptmanns in die Waagschale zu werfen, um Jesus deutlich zu machen, dass er nun seinerseits die Waagschale wieder ins Gleichgewicht bringen soll. Und trotz dieses falschen Denkens, Jesus ist gnädig. Er redet eben nicht nur davon. Und Jesus hat schon deutlich gemacht, dass er gekommen ist, um Hilfe und Heil zu bringen, und zwar nicht nur für die Juden, sondern eben auch für die Heiden. Und da möchte ich auch nochmal erinnern an Lukas Kapitel 4, Vers 16 und die folgenden Verse, an diese Verkündigung in der Synagoge Nazareth. Was sagte da der Herr Jesus den Juden, die eben nicht an ihn glauben wollten? Da steht: Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia. Aber zur Zeit des Elias, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Zarepta im Gebiet von Sidon, also eine Heidin. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Ja, wir haben ja hier gemerkt, diese Ähnlichkeiten von dem Lesungstext, ja, von dem Naaman und von dem Hauptmann. Und wir sehen, genau das wiederholt sich jetzt hier. Ein Heide sucht Hilfe bei einem Propheten, bei einem Lehrer des Volkes Israel. Ein Heide sucht Hilfe bei dem Gott der Juden. Aber dieser Heide, dieser römische Hauptmann, erkennt das, was eben die Juden nicht erkannten, was damals Naaman auch nicht so richtig erkannte. Das, worauf er ganz allein seine Hoffnung hinsichtlich der Erhörung seiner Bitte setzen kann, ist die Macht und die Güte des Herrn und eben nicht seine eigenen Leistungen. Also was meine ich jetzt hier mit feiner Art? Seine feine Art sind eben nicht seine Leistungen und die Fürsorge für seinen Sklaven. Das ist natürlich eine feine Art, aber ich meine hier seine Demut. Ich lese nochmal Vers 6. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern vor dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Also anstatt sich jetzt über diese Ehre zu freuen, dass der Herr Jesus in sein Haus kommen will und das Haus vorzubereiten für diesen Besuch, will er Jesus doch nicht in sein Haus lassen. Aber eben nicht, weil er Jesus für zu gering achtet, sondern weil er sich selbst für zu gering achtet. Der Meister, der Herr, der soll wegen seiner Bitte keine Extramühen auf sich nehmen. Er ist der Mühe nicht wert, wo doch ein einziges Wort genügt. Ja, Vers 7b. Sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und hier in diesem Vers wird eine zweite Sache bei dem Hauptmann deutlich. Und das ist seine tiefe Einsicht. Er zeigt seine tiefe Einsicht dann mit einem sehr passenden Vergleich. Er macht es deutlich. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu dem anderen, komm her, so kommt er her. Und zu dem Knecht, tu das, so tut er es. Also wir sehen, der Hauptmann hat eine große Ehrfurcht, eine tiefe Einsicht in die Autorität Jesu. Und so eine Einsicht war eben unter den Israeliten nicht zu finden. Im Gegenteil, wir haben schon mehrmals im Lukas gehört, zum Beispiel 5, Vers 21, wie die, die es eigentlich hätten wissen müssen, die Pharisäer und Schriftgelehrten reagierten. Da steht: Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, dass er solche Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Oder dann Kapitel 6, Vers 2. Einige der Pharisäer aber sprachen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Also zu Jesus und seinen Jüngern. Also sie hinterfragen Jesus, sie fragen sich ja, woher, wie kann er das tun? Woher hat er seine Autorität? Wie kann das sein? Wer berechtigt ihn dazu? Und ganz im Gegenteil, der Hauptmann, der erkennt die Autorität Jesu. Ja, der Hauptmann hat selber viel mit Autorität zu tun. Für ihn scheint es klar zu sein. So wie er von oben eingesetzt, ja, einer Obrigkeit untertan ist, aber eben auch von dieser Obrigkeit Machtbefugnisse bekommen hat über andere Soldaten, so dient und gehorcht Jesus Gott dem Vater und hat auch Macht von ihm bekommen. Macht, sein Wort zu verkünden, Macht, bösen Geistern zu befehlen, Macht, Krankheiten zu gebieten. Ja, der Hauptmann, der weiß, ich habe ja einen gewissen Rang, ich kann halt hier im militärischen Bereich über die Soldaten befehlen, aber der sieht, dieser Jesus, das ist eine ganz andere Liga, der hat einen ganz anderen Rang. Er hat eine viel größere Autorität. Und so wie der Hauptmann einen Soldaten befehlen kann und er wird es dann eben so ausführen, so kann Jesus eben seinen Engeln, der Natur oder Krankheiten befehlen und sie müssen sich danach richten. Er hat es verstanden, er hat es wirklich kapiert. Und diese Einsicht, die führt ihn zur Demut. Das haben wir schon gehört. Aber es ist interessant, sie bringt ihn nicht dazu, sich zu verkriechen vor dieser Autorität, sondern, das ist das Schöne hier, er vertraut auf diese Autorität. Sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und wisst ihr, was der Hauptmann hier beweist? Das ist Glauben. Und dieser Glauben bringt Jesus zum Staunen, zum Wundern. Vers 9, als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Der Herr war verwundert. Jesus staunte. Ja, er staunt nicht nur, sondern er rühmt diesen Hauptmann sogar. Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. An dem Hauptmann, wir haben es gehört, da war wohl so manches zum Rühmen dran. Aber Jesus rühmt ihn eben nicht wegen seiner guten Taten oder wegen seiner Fürsorge für den Sklaven, sondern einzig und allein für seinen großen Glauben. Und der Hauptmann wird sicherlich da noch nicht gewusst haben, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Aber er weiß und er versteht, dass er von Gott Autorität bekommen hat und demnach vollmächtig handelt und redet. Also nochmal, worüber staunt Jesus? Was rühmt er hier? Es ist die Verbindung zwischen Demut und vertrauensvollen Bitten und Ehrerbietung. Man kann den großen Glauben des Hauptmanns auch einfach mit zwei kurzen Sätzen aus dem Bibeltext beschreiben und die Sätze habe ich euch ein bisschen dicker gedruckt. Ich bin es nicht wert und sprich nur ein Wort. Ja, das kennzeichnet eigentlich diesen Glauben. Ich bin es nicht wert, sprich nur ein Wort. Und Jesus, der handelt nun nach diesem Glauben. Wir lesen da im letzten Vers. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Also der Hauptmann hatte recht. Jesus hat Autorität, den Verlorenen und Bedürftigen zu helfen. Über alle Grenzen hinweg, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Ja, nicht nur über die räumlichen Grenzen, sondern Jesus überschreitet hier soziale und kulturelle Grenzen. Und gerade das ist ja ein Punkt, den Lukas in seinem ganzen Evangelium deutlich machen will. Und der in diesem Vers, den ich ja schon mehrmals erwähnt hatte, zusammengefasst wird, Lukas 19, Vers 10, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Mögen die Mauern und die Grenzen und die Probleme noch so groß sein, könnte man dazu sagen. Und ich möchte nun am Schluss meinen Gedankengang noch ein Stück weiterführen. Der Hauptmann ließ Jesus ausrichten, bemühe dich nicht, ein Wort genügt. Nun, wir wissen nicht, ob Jesus überhaupt ein Wort gesprochen hat, denn ja, schon sein Wille alleine reicht aus, um diesen Knecht gesund zu machen. Und es wird uns ja nichts berichtet, dass Jesus dazu was gesagt hat. Aber das, was dieser Knecht hatte, das war nur eine körperliche Krankheit. Auch wenn der Knecht sterbenskrank war. Nun, die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen eine Krankheit haben. Eine Krankheit zum Tode. Das ist keine körperliche Krankheit, sondern es ist die Krankheit ihrer Sünde, ihrer Sündhaftigkeit. Und Jesus musste wegen dieser Krankheit noch viel weiter gehen. Ja, um uns Menschen von dieser Krankheit zu heilen, da hat er sich nicht nur abgemüht, Da hat er sich nicht nur foltern und schlagen lassen. Nein, er ging mit einem Kreuz auf dem Rücken, auf seinen zerschlagenen Rücken, den Weg bis nach Golgatha. Und diesen Weg konnte er eben nicht aussparen. Und hier hat bei all seiner göttlichen Macht eben nicht ein Wort genügt. Ja, dass er so 500 Meter vor Golgatha gesagt hat, und jetzt ist Schluss und dann sind alle Probleme gelöst. Nein, Jesus musste bis zum Äußersten gehen, bis in den Tod, um uns tatsächlich zu heilen, um uns zu retten, um uns vom Tod zum Leben hindurchzubringen. Unsere Schuld vor Gott konnte nicht mit einem Wort Gottes, sondern nur durch das fleischgewordene Wort Gottes, ja durch den Sohn Gottes, durch das Blut Christi getilgt werden. Jeder von uns hat eigentlich diesen Tod verdient. Aber Jesus hat den Tod an sich durch seinen Tod am Kreuz besiegt. Und wir haben nichts dazu beigetragen. Im Gegenteil. Und wir wissen, Jesus ist auferstanden und er sitzt nun zur Rechten des Vaters, so wie wir es ja jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis bekennen und sprechen. Und er regiert und lenkt die Welt durch das Wort seiner Kraft. Das haben wir letzten Sonntag gehört, über die ersten Verse im Hebräerbrief. Da steht das. Er lenkt und regiert die Welt durch das Wort seiner Kraft. Jesus hat nicht nur Autorität über Krankheiten. Nein, er hat Sünde, er hat Tod und Teufel besiegt. Er hat sich über uns erbarmt. Und darüber dürfen wir nun staunen und demütig werden. Aber nicht nur das, wir dürfen nun auch, wie dieser Hauptmann, voller Vertrauen mit unseren Bitten zu Christus gehen. Denn er allein hat die Macht, uns zu helfen, ja uns, wie groß auch die Probleme sind, hindurchzutragen. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen nun gemeinsam noch ein Lied singen als Antwort auf die Predigt.